DW Menschen und Märkte.
Europa plant den Wiederaufbau nach der Viruskrise. Boeing erhebt sich nach 737 Max-Desaster und die ILO hat die Generation Lockdown identifiziert. Das und mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie der Gorlich Kaufmann herzlich begrüßt. Nicht kleckern, klotzen. Nach diesem Motto verfährt die EU-Kommission in der Corona-Krise. Vor Wochen schon hatte Behördenchefin Ursula von der Leyen in Abstimmung mit den Regierungen ein 540 Milliarden Euro-Paket mit Sofortmaßnahmen auf den Weg gebracht. Was noch fehlte, war ein breit angelegtes Wiederaufbauprogramm für die Zeit nach der Pandemie. Das hat die Kommissionschefin gestern vorgelegt und Holger Roman hat es sich angesehen.
Was ihre Behörde vorlege, so von der Leyen, sei aber nicht nur solidarische Krisenbewältigung, sondern darüber hinaus auch ein neuer Generationenvertrag, der allen zugute komme. Denn das Geld für den Wiederaufbau solle vornehmlich in Projekte für den grünen Deal und für eine moderne Infrastruktur fließen. Daher auch der plakative Titel Next Generation EU.
Wir können jetzt die Grundlagen legen für eine Union, die klimaneutral ist, die digital ist, die robuster ist und die sozial ist. Besser aufgestellt als je zuvor.
Beeindruckend die schiere Größe des geplanten Rettungsfonds. Alles in allem 750 Milliarden Euro will die Kommission für die wirtschaftliche Erholung der am stärksten von Corona betroffenen Mitgliedstaaten bereitstellen. Eine Summe, die fast dem EU-Budget für 7 Jahre entspricht. Der Löwenanteil mit rund 500 Milliarden soll aus nicht rückzahlbaren Zuschüssen bestehen, wie es Kanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron bereits eine Woche zuvor in ihrem Entwurf empfohlen hatten und wie es den hochverschuldeten Ländern im Süden und Südosten der EU am liebsten wäre. Der kleinere Teil, etwa 250 Milliarden, könnte in Form zinsgünstiger Darlehen fließen, wie es vor allem die Nettozahler Niederlande und Österreich fordern, die zusammen mit Dänemark und Schweden zum Club der sogenannten Sparsamen Vier gehören. Deren prominentester Vertreter, Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, hatte sich mehrmals vehement gegen jegliche Vergemeinschaftung von Schulden ausgesprochen.
Wir wollen keine Schuldenunion und auch keinen Einstieg in eine Schuldenunion durch die Hintertür.
Wie das Duo Merkel-Macron möchte auch die Kommissionschefin ihren Recovery-Fonds in den nächsten 7-Jahres-Haushalt der EU einbetten. Über dessen Umfang und Struktur wird seit Monaten gestritten. Von der Leyen schlägt nun vor, den Etat im Lichte der aktuellen Krise leicht zu vergrößern. Gesamtvolumen 1,1 Billionen Euro. Ein Teil der Mehrkosten könne über spezielle Abgaben wie eine Plastiksteuer oder Erlöse aus dem Emissionshandel wieder hereingeholt und die nationalen Haushalte so entlastet werden.
Denjenigen, die heute die mutige Investition scheuen, denen sage ich, dass uns morgen die Kosten des Nichthandels in dieser Krise viel, viel teurer zu stehen kommen.
Die Mittel für den Wiederaufbau will man weitgehend über Anleihen am freien Kapitalmarkt generieren. Für diese Papiere würden die Mitgliedstaaten anteilig haften. Die gemeinsamen Schulden würden über einen Zeitraum von 30 Jahren getilgt. Für die EU ein Quantensprung und rechtlich nicht unkompliziert. Aus Sicht der Kommission und der meisten EU-Abgeordneten aber notwendig, wie der grüne Finanzpolitiker Rasmus Andresen betont.
Der Vorschlag der EU-Kommission ist eine vernünftige Arbeitsgrundlage.
Ob von der Leyens mehrmals verschobener Kompromissvorschlag Realität wird, hängt von der weiteren Debatte im Kreis der Mitgliedstaaten ab. Deren nächster Gipfel, per Videoschalte oder persönlich, steht am 19. Juni an. Länder wie Italien oder Spanien, die nach vorläufiger Berechnung am meisten von dem Plan profitieren würden, haben bereits Zustimmung signalisiert. Auch die anfangs skeptischen Osteuropäer könnte der zu erwartende Geldsegen überzeugen. Wie immer, wenn es in der EU um große Summen geht, ist allerdings Einstimmigkeit gefragt. Und ein Diplomat aus den Niederlanden nannte den Entwurf der Kommission nicht konsensfähig.
Aus Europas Hauptstadt Brüssel berichtete Holger Roman. Die aktuellen Probleme des US-amerikanischen Flugzeugbauers Boeing stammen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie und haben dennoch auch mit Covid-19 zu tun, weil in der globalisierten Wirtschaft eben alles mit fast allem zusammenhängt. Aber der Reihe nach. Die Probleme Boeings mit seiner Großraummaschine 737 Max sind noch immer nicht ganz ausgestanden. Da plant der Konzern die Wiederaufnahme der Produktion. Thorsten Teichmann mit Einzelheiten.
Am Standort Renton im US-Bundesstaat Washington haben Boeing-Mitarbeiter begonnen, die Produktion für den Bau neuer Modelle vom Typ 737 Max vorzubereiten. Erst einmal ist nur eine geringe Stückzahl geplant. Der Flugzeugbauer kann nämlich nur hoffen, dass die US-Luftfahrtbehörde die 737-Baureihe im Spätsommer oder im Herbst wieder zulässt. Im Januar hatte Boeing die Produktion der 737 Max gestoppt. Das Unternehmen kann keine fertigen Flieger ausliefern. Über 400 Maschinen sind vor den Produktionshallen geparkt. Seit über einem Jahr bleiben Flugzeuge des Typs am Boden, seit zwei 737 Max Maschinen abgestürzt waren. 346 Menschen kamen dabei ums Leben und Boeing verlor für das neue Modell weltweit die Zulassung. Mittlerweile kommen neue Probleme hinzu. Im Februar fanden Ingenieure in den Treibstofftanks einiger Maschinen Überreste, wie zum Beispiel alte Lappen und Werkzeuge. Das Unternehmen kündigte deshalb an, neue Standards für die Produktion setzen zu wollen. Zum anderen spürt die Zentrale in Chicago die Folgen der Corona-Krise für die Luftfahrt. Niemand kann sagen, ob Fluggesellschaften bestellte Flieger sofort abnehmen. Einige Airlines haben Bestellungen storniert. Boeing zählt aber immer noch 3.800 Aufträge für die 737. Es ist das wichtigste Modell der zivilen Sparte und sichert das Überleben des US-Unternehmens. Krise bedeutet vor allem, dass Einnahmen fehlen. Boeing-Chef Calhoun hatte deshalb angekündigt, Stellen zu streichen. Fast 7.000 Mitarbeiter erhalten noch diese Woche eine Kündigung. Weitere 5.500 Angestellte sind bereit, freiwillig aus dem Unternehmen auszuscheiden.
Soweit Thorsten Teichmann. Wie viele Maschinen gebaut werden, ist noch nicht klar. Und wie viele Käufer auf sie warten, ist noch unklarer. Und hier kommt wieder die Seuche ins Spiel, denn den Kunden, den Fluggesellschaften also, steht das Wasser bis zum Hals. Das gilt nicht nur für die Großen, wie etwa die Lufthansa, auch die Kleinen leiden sehr. Zum Beispiel EasyJet, berichtet Imke Köhler.
EasyJet will bis zu 4.500 Stellen abbauen. Damit würde die Airline ihre Belegschaft um knapp ein Drittel verkleinern. Der Chef von EasyJet, Johann Lundgren, sprach von einer sehr schwierigen Entscheidung, die die Mitarbeiter treffen werde. Aber es gehe darum, das Unternehmen langfristig auf der Erfolgsspur zu halten. EasyJet hatte im März seine gesamte Flotte geparkt, nachdem der weltweite Luftverkehr fast zum Stillstand gekommen war. Zwar kündigte Lundgren an, dass die Airline ihren Flugbetrieb ab dem 15. Juni wieder aufnehmen werde, aber die Erwartungen an die Passagierzahlen sind nicht groß. Die Nachfrage, so glaubt der CEO, werde sich nur langsam wieder steigern und erst 2023 wieder den Stand von 2019 erreichen. Eine schnelle Erholung in diesem Sommer wird auch dadurch erschwert, dass in Großbritannien ab dem 8. Juni eine neue Quarantäneregel in Kraft tritt, wonach sich alle Einreisenden erst einmal für 14 Tage in Selbstisolation begeben müssen. Das macht es für die Briten wenig attraktiv, in den Urlaub zu fliegen. Dutzende Unternehmen aus dem Reisesektor haben sich deshalb mit einem Protestbrief an die britische Regierung gewandt. Eine solche Maßnahme sei das Letzte, was die Branche jetzt benötige, heißt es. Bereits Ende April hatte British Airways angekündigt, bis zu 12.000 Stellen zu streichen. Virgin Atlantic will bis zu 3.000 Jobs abbauen, ebenso wie der irische Billigflieger Ryanair.
Aus London, Imke Köhler. Die Krise ändert unser Leben immer mehr. Nicht nur, dass wir ohne Maske das Haus nicht mehr verlassen, wir fummeln beim Bezahlen auch immer seltener in der Geldbörse herum. Ausgerechnet wir Deutschen, die wir unser Bargeld so lieb haben. Wir kaufen mehr und mehr im Internet und zahlen im Laden kontaktlos, mit Karte oder Smartphone. Auch Jan Plate ist das nicht entgangen.
Banken und Kreditkartenanbieter sehen im Moment ihre Corona-Chance. Verschiedene Anbieter haben das Limit angehoben, mit dem ohne PIN-Eingabe an der Ladenkasse gezahlt werden kann. Und das scheinen Kunden zu honorieren. Wobei Hygiene für 72% der befragten Deutschen ein sehr wichtiger Grund für mehr kontaktloses Bezahlen ist. Darauf deuten Daten des Kreditkartenanbieters Mastercard hin. Genutzt werden Debit- oder Kreditkarten, gefolgt von mobilem Bezahlen mit dem Smartphone, der Uhr oder auch Fitness-Trackern. Dabei wird im Lebensmittelgeschäft mit 88% am häufigsten kontaktlos bezahlt. Danach kommen andere Einzelhandelsgeschäfte oder Apotheken. Und das scheint nicht nur in Corona-Zeiten so zu sein. Viele können sich vorstellen, dass sich auch in Zukunft der Wandel zum kontaktlosen Bezahlen immer mehr durchsetzt. Auch nach der Pandemie möchte mehr als die Hälfte der Befragten, 55%, weiter kontaktlos abrechnen. Hygiene und Bequemlichkeit, die aber natürlich mit Daten und digitalen Spuren bezahlt wird. Während der Wettbewerb für deutsche Geldhäuser hart bleiben dürfte, schließlich gibt es Konkurrenten wie den Münchner Zahlungsdienstleister Wirecard aus dem DAX oder diverse amerikanische und immer mehr chinesische Anbieter.
Das war Jan Plate aus unserem Studio an der Börse in Frankfurt. Die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation, ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und hat ihren Sitz in Genf. Gestern hat sie dort ihren Bericht Covid-19 und die Arbeitswelt vorgestellt. Dabei hat sie für junge Menschen den Begriff Generation Lockdown geprägt. Mein Kollege Andreas Becker hat sich mit dem Generaldirektor der ILO, Guy Ryder, unterhalten und kann uns erklären, was es damit auf sich hat.
Die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, ILO, schätzt, dass wegen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal weltweit knapp 11% aller Arbeitsstunden weggefallen sind. Das klingt jetzt nicht so viel, entspricht aber 305 Millionen Vollzeitjobs. So steht es im aktuellen ILO-Bericht über Covid-19 und die Arbeitswelt. Besonders betroffen sind demnach junge Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. Die hatten es schon vor der Pandemie nicht leicht. Die Arbeitslosigkeit in dieser Altersgruppe ist überdurchschnittlich hoch und viele arbeiten für wenig Geld im informellen Sektor, oft auf lokalen Märkten oder als Dienstleister, sagt ILO-Generaldirektor Guy Ryder.
Diese jungen Menschen werden nun schneller und härter getroffen als andere. Von denen, die zu Beginn der Pandemie einen Job hatten, hat jeder Sechste inzwischen aufgehört zu arbeiten.
Und jene Jungen, die noch Arbeit haben, büßten ein Viertel ihrer Arbeitsstunden ein. Der ILO-Chef sieht junge Menschen gleich dreifach von der Krise betroffen. Sie verlieren ihre Arbeit, ihre Aus- und Fortbildung wird unterbrochen oder gestört. Und für die, die jetzt mit der Schule fertig sind und eine Arbeit suchen, gibt es keine Jobs.
Alle Untersuchungen zeigen, wenn Menschen zu Beginn ihres Berufslebens für eine längere Zeit nicht arbeiten können, dann hat das Konsequenzen, die oft Jahrzehnte nachwirken. Die holen das nie wieder auf, finden nie wieder zu einer normalen Berufsentwicklung. Deshalb besteht hier die Gefahr einer Lockdown-Generation.
Junge Frauen seien besonders hart getroffen, weil sie häufiger im Gastgewerbe oder im Handel arbeiten. Um den Schaden abzumildern und um zu verhindern, dass hier eine ganze Generation dauerhaft benachteiligter heranwächst, fordert die ILO die Regierungen auf, schnell und weitreichend zu handeln.
Wir gehen ein gewaltiges gesellschaftliches Risiko ein, wenn wir uns bei den Wiederaufbaubemühungen nach der Pandemie nicht ganz besonders um diese jungen Menschen kümmern.
Dies könne etwa in Form spezieller Ausbildungsprogramme oder Arbeitsplatzgarantien geschehen, sagt Ryder. Die Frage ist nur, wer das alles bezahlen soll. Nachdem sich viele Länder für die Krisenbewältigung schon hoch verschuldet haben, wird in der Europäischen Union nun über ein Konjunkturpaket von 750 Milliarden Euro diskutiert. Unter den Ländern, in denen sich das Coronavirus besonders schnell ausbreitet, sind allerdings viele Staaten mit deutlich begrenzteren Mitteln, derzeit etwa in Lateinamerika. Sollte die Zahl der Infizierten auch in Afrika steigen, könnte die Lage dramatisch werden. Denn allgemein gilt, je ärmer ein Land, desto größer ist dort der informelle Arbeitsmarkt. Guy Ryder.
6 von 10 Menschen auf der Welt verdienen auf dem informellen Arbeitsmarkt ihren Lebensunterhalt. In Afrika südlich der Sahara sind es sogar 90% oder mehr.
Würde hier das Wirtschaftsleben wegen der Pandemie zum Erliegen kommen, könnte das für viele Menschen lebensbedrohlich werden.
Die internationale Reaktion auf diese Krise war bisher durch einen Mangel an Solidarität und Hilfe geprägt. Länder in Not erhalten einfach nicht die Unterstützung, die sie brauchen und verdienen.
Das müsse spätestens dann anders werden, wenn es um den Lebensunterhalt von Hunderten von Millionen Menschen geht, so Ryder. Unter dem Schlagwort Testing and Tracing betont der ILO-Bericht auch, wie wichtig umfangreiche Corona-Tests und die Rückverfolgung von Infektionsketten sind. Wenn hier viel getan werde, brauche man weniger Lockdown und Ausgehverbote und schütze damit auch den Arbeitsmarkt. Asiatische Länder wie Taiwan und Südkorea konnten die Infektionen so begrenzen, ohne ganze Branchen komplett stillzulegen. Trotzdem glaubt ILO-Chef Ryder nicht, dass Deutschland im Kampf gegen Corona überreagiert und seiner Wirtschaft unnötig geschadet hat. Ganz im Gegenteil.
Ich glaube, Deutschland hat das wirklich gut hinbekommen. Natürlich gab es ein paar Probleme, das ist normal. Aber insgesamt hat es das Land wirklich gut gemacht.
Das klingt ja wie Lob aus berufenem Munde. Wir nehmen das mal so hin. Mit diesem Bericht von Andreas Becker endet unser Podcast für heute. Christoph Grove in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.